und herzlich willkommen zu dem Sabbatschul-Podcast. Der Titel der dieswöchigen Betrachtung lautet Der Rhythmus der Ruhe. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen beim Hören.
Liebe Gemeinde, liebe Freunde hier, liebe Mitarbeiter in der Sabbatschule an den Bildschirmen, ich heiße euch alle herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind, ich freue mich auf unser gemeinsames Gespräch und ich möchte es einleiten mit einem Gebet. Ich bitte euch, mich darin zu unterstützen. Unser lieber Gott, ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben dürfen. Ich danke dir auch, Herr, dass jetzt wieder Sabbat ist und dass wir an diesem Tag uns in besonderer Weise in deiner Gegenwart wissen dürfen. Herr, begleite du uns und gib uns auch die rechten Gedanken. Im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Liebe Freunde, wir haben in der Christenheit eine Gepflogenheit. Einmal in der Woche, das ist eine Aufeinanderfolge von 7 Tagen, ist Superstopp. Superstopp für alles und dann ist angesagt, dass wir als Christen in den Gottesdienst gehen. Dieser Gottesdienst findet für uns Adventisten aus bestimmten Gründen, die wir heute diskutieren werden, nicht an dem Tag statt, an dem die Christenheit allgemein das feiert, sondern am Samstag, den wir nach dem biblischen Vorbild den Sabbat nennen. Und meine erste Frage ist: Was macht ein Adventist, der den Sabbat halten will, aber Probleme hat mit dem Glauben an die Schöpfung? Anders gefragt, kann ich den Sabbat ohne Schöpfung kriegen?
Also für jemanden, der nicht an die Schöpfung glaubt, wird es sehr schwierig sein, den Sabbat zu halten. Rein nominell geht es natürlich, am 7. Tag einfach zu ruhen, weil man vielleicht merkt, es ist für meinen Körper gut, wenn ich das mal tue. Aber mit einer geistlichen Überzeugung wird es nur gehen, wenn ich dann auch anerkenne, dass der Sabbat bei der Schöpfung eingesetzt wurde und ein Schöpfungsgedenktag ist. Ja. Glaube ich das nicht, glaube ich nicht an die Schöpfung, dann wird es ausgehöhlt sein und der Sinn des Ganzen, der ist nicht mehr gegeben.
Ich möchte das unterstreichen unter dem Zitat von nicht Genesis 1 diesmal, sondern Genesis 2. Ab Vers 1. Ich lese mal selber, ja. Genesis 2, ab Vers 1. Also wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am 7. Tag seine Werke. Das ist wichtig, dass wir das mitgekriegt haben jetzt. Die er machte und ruhte am 7. Tag von all seinen Werken, die er machte. Die Vollendung der Schöpfung geschieht sozusagen nicht nach dem 6., sondern am 7. Tag. Das heißt, in diesem Bericht wird klar, dass Gott diesen Sabbattag, den 7. Tag segnet, heiligt und an ihm die Schöpfung sozusagen abrundet. Wir müssten also nicht von einem 6-Tage-Werk reden, sondern wir müssen von einem 7-Tage-Werk reden. Und jetzt erneuern wir unsere Diskussion und sagen, ja, wie könnte ich denn am Sabbat festhalten, ohne die Schöpfung, wenn er von Anfang an mit der Schöpfung so verquickt ist?
Ja? Es wäre einfach ein Festhalten an einer Tradition. Mhm. Und die Basis, die Einsetzung, würde man dann irgendwie nicht glauben. Und es wäre ganz schwierig, konsequent zu Ende gedacht, eigentlich nicht möglich.
Ja, also wir hätten eigentlich keinen wirklichen Grund. Also wenn es die Schöpfung nicht gibt, haben wir eigentlich keinen wirklichen Grund für den Sabbat.
Mhm. Ja? Ich meine, es gibt ja tatsächlich einige Adventisten, die an die Schöpfung an sich ja glauben und auch das nicht absprechen, dass Gott das gemacht hat, nur an die Dauer der Schöpfung, eben dass die Tage nicht buchstäbliche Tage sind, sondern irgendwelche längeren Perioden, weil ja das nicht so schnell hätte passieren können. Nur dann macht der Sabbat ja auch keinen Sinn. Wenn der buchstäblich 24 Stunden zu halten sein soll, dann ist es ja gar keine Erinnerung an die Schöpfung, wenn die Schöpfung unbestimmt lange gewesen ist. Also es macht irgendwie konsequent gedacht überhaupt keinen Sinn, einen Sabbat zu feiern, wenn du nicht an die buchstäblichen 24 Stunden Tage glaubst, an denen Gott das geschaffen hat.
Ich habe tatsächlich das Problem, dass ich hier die Bibel quasi so nehmen muss, wie sie es mir darbietet. und dass ich es mir nicht zurechtlegen kann. Nicht? Das ist eine komplexe Sache, die ich als Gesamtkomplex akzeptieren muss oder ich akzeptiere es eben nicht. Ich kann nur schon sagen, das ist alles Unsinn und ich glaube es nicht. Aber am Sabbat festzuhalten und die Schöpfung in der Form, wie sie hier begründet und dargelegt wird, abzulehnen, das entspricht nicht dem, was die Bibel eigentlich vermitteln will. Das müsste uns klar sein. Ich will es gleich nochmal nachhaken. Bitte 2. Mose 20, das ist aus den 10 Geboten. Und dort bitte ich euch jetzt, ab Vers 8 bis 11 zu lesen. Ein Text, den wir Adventisten natürlich auswendig kennen, das ist uns bekannt. Wir lesen ihn trotzdem jetzt, um uns das Ganze nochmal vor Augen zu halten. Raphael, sei so lieb.
Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Freund bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn.
Also da wird sogar eine kausale Begründung gegeben, nicht? Nicht wird gesagt, denn und darum. Da wird ganz klar festgehalten, dass das zusammenhängt, kausal zusammenhängt. Und interessant, dieser 7-Tage-Rhythmus ist der einzige Rhythmus, den wir haben, Zeitrhythmus, in der Bibel und auch sonst im Leben, der nicht astronomisch begründbar ist. Mhm. Ihr habt den Tag, ihr habt den Monat, ihr habt das Jahr, kann man alles astronomisch begründen. Die Woche ist astronomisch keine Regelmäßigkeit. Sie ist vollkommen willkürlich, die 7-Tage-Woche, und wir haben für sie keine andere Quelle als den biblischen Schöpfungsbericht.
Mhm. Ja? In den beiden Texten, die wir gerade gelesen haben, wird deutlich, dass Gott die Ruhe segnet, das Nichtstun. Eigentlich würden wir eher erwarten, er segnet das, was er vorher geschaffen hat. Die Tiere zum Beispiel, dass sie sich vermehren, dass sie gesund sind. Wir die Menschen segnen, dass sie sich vermehren, dass sie gesund sind. Aber hier wird die Ruhe speziell gesegnet. Ich glaube, dass Gott damit deutlich machen möchte, dass eben auch zur Arbeit das Ausruhen gehört. Wir haben 6 Tage Arbeit am Anfang bei Gott, wir haben einen Tag Ausruhen. Erst damit ist das Ganze vollkommen. Und dass er uns auch deutlich machen möchte, dass wir heute erst dann wirklich gut gearbeitet haben oder die Arbeit erst dann abgerundet ist, wenn wir uns auch daran freuen können, indem wir jetzt mal die Finger davon lassen, indem wir einfach ausruhen, dass wir den Segen der Ruhe erleben. Ich glaube, die Arbeit und der Segen, das erleben wir sowieso. Wir machen was, da geht was voran und man sieht, jawohl, da habe ich was geschafft. Aber einfach mal nichts zu tun, fällt uns vielleicht manchmal schwer, weil man nicht sieht, dass was vorangeht. Ja. Vielleicht will er das genau hier auch deutlich machen. Die Ruhe gehört zur Arbeit dazu, vollendet diese und darin, in dieser Ruhe, liegt ein Segen verborgen.
Okay, wenn wir vom Segen reden, der Segen hat ja immer damit zu tun, dass Gott irgendetwas mit uns oder für uns tut. Oder seht ihr das anders? Wenn ich sage, Gott segnet mich, dann bedeutet das, das ist eine Verbindung, die Gott mit mir da hat. Das ist ja nicht, dass ich allein lebe und Gott schickt mich halt dann durch die Welt und sagt, ja, mögest du Glück haben und wendet sich ab von mir, sondern er segnet mich, bedeutet, ich bin mit ihm da in Verbindung. Der Sinn des Nichtarbeitens am Sabbat, also wenn ich also das Ruhe nehme, ist natürlich da. Aber gibt es noch was anderes, auch in dem Sinn, dass eben Gott da ist und ich bin da und das Sabbat ist da? Geht es wirklich nur um meine Muskeln ruhen aus? Das ist meine Frage.
Du hast gesagt, die Ruhe als im Prinzip wichtiger Teil der Arbeit und auch das, was es irgendwie komplettiert. Und für mich ist das eine große Herausforderung, ich glaube für ganz viele, dass nicht nur die Arbeit ist, sondern dass man auch sich die Arbeit mal anschaut quasi oder reflektiert. Und für mich ist der Sabbat einfach auch dieser Tag, wo ich reflektieren kann über mein Leben, über meine Herausforderungen, vielleicht allein mit Gott, aber vielleicht auch mit anderen. Und durch diese Reflexion in der Distanz quasi, wird das, was ich gemacht habe, für mich auch bedeutsamer vielleicht, oder ich kann vielleicht auch Dinge wieder verändern, wo ich dann aus der Distanz des Sabbats zu dem Gespräch mit anderen merke, na, vielleicht sollte ich mich jetzt eher so orientieren in dieser Problematik im Beruf oder was auch immer. Also diese Ruhephase als Chance, mit ein bisschen Abstand auf mein Leben zu schauen. Ohne dass man jetzt, damit meine ich nicht, dass man am Sabbat die ganze Zeit über die Arbeit redet oder so, aber einfach ein bisschen Distanz zu bekommen, weil man in dem Moment eigentlich nichts daran tun sollte, sondern einfach nur Abstand haben.
Ich glaube, Sabbat ist nicht in erster Linie dafür gedacht, dass wir uns jetzt alle auf die Couch legen und erstmal gescheit ausschlafen nach einer Arbeitswoche. Und das, glaube ich, ist auch für die, die Kinder haben, ist das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du sagst, oh, endlich Sabbat, und du legst dich als Eltern erstmal jetzt aufs Ohr und schläfst 3 Stunden und die Kinder sind sich selbst überlassen. Ich glaube, das ist nicht der Sinn und Zweck des Sabbats. Ja, wir sollen uns ausruhen, aber wir sollen auch Gemeinschaft haben, nicht nur mit Gott, sondern auch untereinander. Es soll eine ganz besondere Zeit sein der Begegnung mit anderen Menschen. Uns bewusst für Dinge Zeit nehmen, wo wir unter der Woche keine Zeit dafür haben.
Das heißt, der Sabbat ist nicht einfach nur Freizeit.
Nein.
Es geht also da auch um etwas, nicht? Und du hast jetzt gesagt, es geht um die Verbindung untereinander. Du hast gesagt, es geht um einen gewissen Abstand. Könnte man sagen, wir nehmen am Sabbat Abstand davon zu arbeiten, um Zeit für etwas zu haben, was wir sonst nicht so haben. Nicht? Also zum Beispiel Zeit für die Gemeinschaft mit Gott, Zeit für die Gemeinschaft mit einer Familie, die wichtiger ist als andere Zeiten, wo du vielleicht weniger hast, eben wegen der Arbeit. Könnte es sein, dass würden wir das wirklich durchziehen mit dieser Sabbatruhe als Gelegenheit für Familie, für Miteinander, dass wir damit viele Gesellschaftsprobleme eigentlich in den Griff kriegen könnten?
Also ich bin fest davon überzeugt, der Sabbat ist ja kein Tag, an dem wir 24 Stunden durchschlafen und blenden ihn einfach aus. Wir müssen ja, so sind wir einfach auch gestrickt als Menschen, man muss immer oder man möchte immer irgendwas tun. Und wenn das tun bedeutet, ich nehme gemütlich mal ein Buch, das mich einfach interessiert, nehme mir dafür Zeit. Ich gehe eine Runde schwimmen oder spazieren. Es muss ja nicht Arbeit in dem Sinne sein, dass es mich wirklich belastet und anstrengt und ich froh bin, wenn es vorbei ist. Aber wir tun was, auch an dem Tag. Und ich glaube, wenn wir den Tag mit Gutem füllen, wofür man sich sonst oft wenig Zeit nimmt, für die Familie zum Beispiel, für Beziehungspflege, für die Beziehung auch zu Gott, die ich damit pflege, meine Gesundheit, indem ich schaue, dass ich raus in die Natur komme, dass ich frische Luft tanke, dass ich genügend Ruhe habe, einfach wirklich auch mal sagen kann, ich schalte jetzt mal ab an dem Tag, ich mache auch mal die Augen zu, lass mir mal ein bisschen gut gehen. Ich glaube, dass das sehr viel körperlich, seelisch und auch beziehungstechnisch unsere Gesellschaft verbessern würde.
Und auch einfach innezuhalten und vielleicht wieder Dinge zu hören, die uns Gott über unser Gewissen, über unsere Gedanken sagen möchte, die wir im Alltag einfach nicht hören, weil wir überhaupt keine Zeit dafür haben. Also für mich ist Freitagabend, wo ja nach dem, was die Bibel sagt, der Sabbat schon beginnt, so ein Moment, ja, wenn dann die Kinder schlafen und ich nicht wie üblich irgendwelche Korrekturen zur Hand nehme oder so, sondern einfach mal da sitzen kann und was lesen kann und einfach wieder offen sein kann und das Innehalten habe, wo ich dann merke, Gott kann wieder durchdringen zu mir, besser als sonst.
Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt jetzt, nicht? Sabbat als Gelegenheit auch, Gemeinschaft mit Gott und so weiter. Jetzt eine etwas provokante Frage, geht das nicht am Mittwoch auch? Was wäre, wenn wir das alles auf Mittwoch verlegen?
Man wird es nicht in der Konsequenz durchhalten wahrscheinlich.
Angenommen, wir ziehen ein mit der Tradition, okay, unser Sabbat ist jetzt am Mittwoch, fertig, aus. Und wir ziehen das durch. Alle 7 Tage ist Mittwoch, alle 7 Tage am Mittwoch machen wir Ruhetag, suchen die besondere Gemeinschaft mit Gott, etc. Warum? Oder jetzt sage ich schon, ich präjudiziere euch. Ginge das? So müsste ich jetzt fragen.
Es ist eine relevante Diskussion. Also ich kenne einige, auch aus verschiedenen Glaubensgemeinschaften, aber auch Adventisten, die sagen, eigentlich ist es egal, welchen Tag du hältst, Hauptsache du hältst einen. Das ist keine hypothetische Frage. Das würde ich gerne
diskutieren. Was sagt ihr dazu?
Ja, genau. Ja, ich habe da mit meinen Bauchschmerzen mit, Hauptsache du hältst irgendeinen Tag. Gott hat nun mal nicht irgendeinen Tag gesehen. Aha. Gott hat nun mal gesagt, am 7. Tag, und Er hat ihn geheiligt und gesegnet und ausgesondert. Und warum Gott das genau am siebten Tag gemacht hat, wieso er nicht zwischen der Schöpfung mal eine Pause eingelegt hat und gesagt hat, ich bestaune mal die ersten drei Tage und dann mache ich eine Pause und mache dann die nächsten drei Tage. Das hat Gott aus einem bestimmten Grund gemacht. Und wieso das Gott so gemacht hat, das ist, glaube ich, auch gar nicht so furchtbar wichtig. Wichtig ist, dass es am siebten Tag am Sabbat ist und keinem anderen Tag.
Ja, ich glaube auch, rein menschlich gesehen macht es keinen Unterschied für uns. Hauptsache, wir haben einen Tag frei. Und ich kenne Christen, die den Sonntag halten und erzählen, wie gut ihnen das tut. Die erzählen das zum Teil mit den gleichen Worten, wie wir von dem Sabbat sprechen. Ja. Und ich verstehe es, weil es für sie nach ihrer Erkenntnis der Tag ist, der richtige ist. Also der Tag, an dem sie einfach Zeit für die Familie haben, Zeit für Gott haben und so weiter. Das, was halt nicht gegeben ist an dem Tag, aber das ist schwer greifbar und schwer messbar, das ist der Segen, den Gott auf diese Zeit gelegt hat. Er segnet nicht einen Tag in der Woche, er segnet den siebten Tag der Woche. Aber da denke ich jetzt auch an einen Freund, einen Adventistischen, der sagt, ich spüre jetzt aber nicht, dass es der Sabbat ist. Außer natürlich, ich gehe ihn, wie du gesagt hast, Freitagabend, Sabbatanfang, ich begehe ihn besonders und ich mache es mir bewusst. Aber es ist nicht so, dass die Zeit an dem Tag anders sich anfühlen würde als einem Sonntag oder einem Mittwoch. Es hängt also stark davon ab, inwieweit ich auch hier als Christ, als Adventist mich darauf einlasse.
Mich erinnert das jetzt gerade an, kommt mir gerade so in den Sinn, an ein amerikanisches Lied, in dem die Zeile vorkommt, God said it, and I believe it, and that settles it for me. So, also Gott hat es gesagt, ich glaub's und damit ist die Sache geregelt. Wenn Gott das nicht festgelegt hätte auf den siebten Tag, hätten wir wahrscheinlich die Freiheit, von der du sprichst. Die Tatsache, dass das aber festgelegt hat, was bezeugt das, wenn wir es so annehmen, wie es er festgelegt hat? Und was bezeugt es, wenn wir sagen, wir ändern es nach unserem Gutdenken?
Naja, im Grunde genommen sagen wir dann, wir wissen es eigentlich besser, als Gott es selber weiß. Also Gott hat aus irgendeinem Grund diesen Tag so gewählt und wir sagen, wir sind jetzt frei, das so zu machen. Dann erheben wir uns eigentlich zu einer Position, die Gott gleichstellt. Und das ist eigentlich absolut falsch. Das ist genau das, was Satan ja auch gemacht
hat. Ganz genau. Eine Frage. Hat das Gebot, du sollst nicht töten, einen Sinn?
Natürlich.
Hat das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, ist das willkürlich?
Nein.
Das Gebot, du sollst nicht stehlen, ist auch nicht willkürlich. Sind wir uns einig, oder? Ist uns klar, dass von all den 10 Geboten das Sabbatgebot das einzige ist, das willkürlich ist?
Deshalb erinnert es mich auch sehr an eine andere Institution des Paradieses. Wir haben den Sabbat aus dem Paradies mitgenommen. Und zum anderen haben wir dort, neben der Ehe natürlich, was wir auch heute noch haben, diese Geschichte mit dem Baum der Erkenntnis und dem Baum des Lebens. Und beide sahen schön aus und die Früchte wunderschön, gut geduftet sicherlich. Adam und Eva durften von allem essen und Gott hat einfach willkürlich gesagt, von diesem Baum nicht. Er hätte auch irgendeinen anderen aussuchen können. Und dieser Baum war in sich nicht giftig. Sie haben davon gegessen und sie haben keine Resultate gespürt, außer, dass sie jetzt nicht mehr mit Gott im Reinen gewesen sind, dass Sünde auf ihnen lag, mit allen Folgen, die das mit sich brachte. Aber auch hier war es letztlich eine willkürliche Entscheidung und es ging um einen Treuetest. Und den erkenne ich hier im Sabbat auch. Gott hat hier, wie damals, der Baum der Erkenntnis, den wir jetzt nicht mehr haben, hat er jetzt wieder einen Treuetest fest installiert, an dem durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch sich entscheidet, willst du das tun, was ich sage, oder machst du nur das, was du auch verstehst?
Ja.
Beim Sabbat, glaube ich, können wir genug verstehen. Wir merken, dass er sinnvoll ist. Aber das ist gerade der siebte, so nicht der erste oder der vierte Tag. Das ist etwas, das ich einfach im Glauben annehmen muss und womit ich zeige, ich folge dir, auch wenn ich es nicht bis ins Letzte genau argumentieren könnte.
Ich zeige damit, dass ich Gott akzeptiere, wie er sich mir darstellt. Bitte.
Und das ist für uns Denker von heute genau das Schwierige, glaube ich.
Genau.
Also das ist wirklich, je nach Persönlichkeit vielleicht fällt es uns leichter oder schwerer, aber so ein Treuetest, es kommt uns fast, also für Gott so man denkt sich, Gott kann ja nicht so pingelig sein. Ja? Gott kann ja nicht so. Aber interessant, dass du sagst, Baum der Erkenntnis ist eigentlich das Gleiche. Ja? Du hast im Prinzip ein Wort Gottes und darum geht's. Aber ich glaube, dass das der Grund ist, warum gerade sehr denkende Menschen, sehr viel nachdenkende Menschen damit kämpfen. Ja, dass es so ein einfacher Treuetest sein kann.
Ja.
Wir kennen es ja auch schon von Kindern. Also wenn du irgendeine Regel oder irgendein Gesetz aufstellst in der Familie, dann kommt sofort die Warum-Frage. Ja. Ja. Wenn du darauf keine gute Antwort bringst, kommen immer mehr Warum-Fragen, bis du da irgendwie ja, nicht gut antworten kannst und es dann eh erlaubst. Und wir sind so irgendwie erzogen, ja, für alles braucht man eine Erklärung, bis ins kleinste Detail. Man kann ja eigentlich nicht erwarten, dass man einfach aus Vertrauen das hält.
Ich habe, weil du sagst, warum, ich habe so einen Sohn, der immer warum fragt. Und ich lasse mich ein bisschen auch aus diesem Grund manchmal dazu hinreißen, ihm keine Erklärung zu geben. Also meistens erkläre ich es ihm, weil ich das auch wichtig finde. Aber manchmal sage ich einfach, weil ich es jetzt gesagt habe. Einfach, weil ich das Gefühl habe, wenn ich ihm das nicht manchmal einfach auch beibringe, ja, dass es einfach sein kann, weil jemand etwas gesagt hat, dann gebe ich ihm dieses Problem irgendwie schon mit, dass er auch bei Gott quasi dann dieses, weil er es gesagt hat, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich hoffe
es. Es gibt ja viele andere, viele würde ich nicht sagen, aber einige andere Dinge in der Bibel, die einfach nur im Glauben angenommen werden können. Mhm. Wo wir auch nicht genau sagen können, warum wird das dann so sein? Denken wir an die Dinge, die uns vorhergesagt sind über die zukünftige Erde. Und wir fragen uns vielleicht, warum wird die Sonne heller sein, wenn wir das so verstehen? Warum wird es wohl keine Nacht mehr geben? Warum werden wir einen anderen Körper bekommen oder andere Dinge, über die man dann so reden könnte? Neben gewissen Entscheidungen Gottes in der Heilsgeschichte, wo wir uns fragen, muss das jetzt so sein? Wäre nicht was anderes vielleicht sinnvoller gewesen? Wir kommen immer wieder an einen Punkt, an dem wir auch einfach vertrauen müssen, sagen müssen, da ist einfach jemand, so ein Mastermind, einfach Gott, der weit über dem ist, was wir uns erklären können. Mhm. Und wenn er jetzt beim Sabbat sagt, das ist so das Trainingselement, da üben wir jede Woche wieder, dass einfach vertraut wird, dann wird es in diesen anderen Dingen auch leichter für mich. Ich möchte gerne einen Text mit einwerfen. 2. Mose 31, 13 sagt Gott über den Sabbat: Haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Er sagt hier schon, es ist ein Erkennungsmerkmal. Das ist ja eigentlich schon ein Grund. Dann muss ich gar nicht sagen, warum Mittwoch oder irgendwas. Gott hat einfach gesagt, wie eine Uniform auch, da legt man einfach eine Farbe fest. Punkt. Es muss nicht blau sein, es könnte auch grün oder gelb sein, aber es wird festgelegt als Erkennungszeichen. Und Gott sagte hier sogar, es ist ein Erkennungszeichen. Also habe ich ja eigentlich schon einen Sinn mit dem Sabbat, wenn ich einen biblisch finden möchte. Und er sagt dann noch, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und ich glaube, das kommt hier mit rein, indem ich jede Woche wieder übe, einfach mich an das zu halten, was er sagt. Das ist das Element, das mir hilft, in allen Lebensbereichen letztlich auch Heiligung zu erfahren. Weil ich ihm vertraue, weil ich ihm folge, auch da, wo mir etwas vielleicht nicht hundertprozentig klar ist.
Wenden wir das an, mit was wir gerade verstehen, auf die Situation von Exodus 16, 2. Mose 16, die Geschichte mit dem Manna, sie ist uns ja eh bekannt. Und ihr habt jetzt das alles gesagt, nicht Treue-Test und so weiter. Und bedenkt auch an dem Punkt, dass 2. Mose 16 vor der Gesetzesverkündigung am Sinai ist. Nicht? Wir hatten gerade 2. Mose 20, Verkündigung des Gesetzes, der Sabbat, ein Teil des Gesetzes. Und jetzt haben wir diese Sabbaterziehung 4 Kapitel vorher, wo es um die Geschichte mit dem Manna geht. Illustrieren wir das nochmal damit. Oder nehmt Manna-Geschichte als Illustration für, was wir gesagt haben. Ja?
Ich habe den Eindruck, dass Gott dem Volk Israel da in einer ganz einfachen Kindergartenlektion sozusagen einfach diesen Wochenrhythmus beibringt. Mhm. Ja, es gibt eine Woche, es gibt und so ganz anschaulich, ja, greifbar, einem Volk, wo wahrscheinlich 24-7 einfach genau gleich war über Jahrhunderte. Ja. Und da werden sie es jetzt...
Und die hebräische Bibel ist die einzige Quelle für den Wochenrhythmus. Das ist einfach dadurch, dass die Römer dann den Wochenrhythmus von den Juden, als sie Palästina erobert haben, haben sie den Wochenrhythmus übernommen, haben daraus die Planetenwoche gemacht, die wir heute noch haben. Nicht? Die Wochennamen, die wir heute haben, sind die Planeten der Römer. Und im Grunde genommen ist dadurch der 7-Tage-Rhythmus von den Juden zu den Römern in die ganze damalige zivilisierte Welt und aus der Antike in die Welt von heute gekommen. Deshalb kennt man die Woche. Das ist ja eigentlich auch ein Wunder, dass das passiert ist. Weil, wie du richtig sagst, an die Woche hat 1450 vor Christus keiner gedacht. Gott hat sie ihnen wieder beigebracht.
Ja. Was ich halt so interessant finde, im Kapitel 14, da errettet Gott die Israeliten aus der Hand des Pharaos, der und macht das Unmögliche möglich, indem sie trockenen Fußes durch das Schilfmeer gehen. Mhm. Die Ägypter werden ersäuft in dem Schilfmeer. Und da haben sie ja schon dieses Vertrauen üben können. Mhm. Und da kommt so eine ganz einfache Lektion. Genauso wie es da heißt, geh einfach, du wirst trockenen Fußes kommen. Und hier heißt es, 6 Tage hast du was, sammel die nicht, ich werde auch morgen für dich sorgen. Und am 7. Tag kannst du aber das aufbewahren. Und trotzdem gibt es offensichtlich genug Leute, die daran Zweifel haben, sagen, naja, ob der liebe Gott das wirklich so gemeint hat. Und dann frage ich mich, wie oft bin ich so, wo es einfach im Prinzip wirklich sehr einfach und banal ist, wo ich dann Gott hinterfrage und sage, naja, wird es wirklich so sein? Ja, das habe ich erlebt mit Gott, aber vielleicht war es ja vielleicht eventuell ein Zufall oder was weiß ich was. Und wir sind oft nicht besser als die Israeliten. Die haben halt das wirklich sehr plastisch und gleich da gehabt. Am nächsten Tag hat es bestialisch gestunken. Und da wusste jeder, okay, der hat es nicht ganz so verstanden, wie er hätte verstehen sollen. Aber im Prinzip ist das auch nicht sehr viel anders als bei uns heute.
Interessant finde ich an der Stelle im 16. Kapitel diesen Satz, wo Gott dann sagt, wie lange weigert ihr euch noch, nach meinen Geboten zu wandeln? Und das 4 Kapitel vor der Gesetzesverkündigung am Sinai. Womit uns auch klar werden muss, ja, die Gesetzesverkündigung am Sinai hat es gegeben, aber die Prinzipien waren offensichtlich vorher schon da. Nicht? Also, dass man den Rückgriff bis zur Schöpfung macht, ist aufgrund von 2. Mose 16 absolut erlaubt. Nicht? Dass wir das auch mitnehmen. Gut, ihr Lieben, wir haben eine 2. Verkündigung des Gesetzes. Griechisch Deuteros Nomos, das 2. Gesetz, Deuteronomium, das 5. Buch Mose. Und dort im 5. Kapitel haben wir noch einmal eine Verkündigung des Gesetzes, wo die 10 Gebote wiederholt werden. 5. Buch Mose, Kapitel 5. Und da hätte ich jetzt gerne, Agnessa, wenn du lesen könntest, das Sabbatgebot. Mhm. Ab Vers 12, genau.
Halte den Sabbattag und heilige ihn, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Rind, noch dein Esel, noch all dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore ist, damit dein Knecht und deine Magd ruhen wie du.
Und jetzt kommt die Begründung. Ihr erinnert euch noch an die Begründung, die wir vorhin gelesen haben? Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Was kommt jetzt?
Denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst.
Das ist eine andere Begründung. Was bedeutet sie? Was denkt ihr?
Ich sehe hier die Verbindung mit dem Sabbat und Erlösungsgeschichte überhaupt.
Ja, erzähl.
Also hier ist eindeutig, das Volk Israel soll zurückdenken, wie Gott sie aus Ägypten geführt hat, wie er sie gerettet hat. Und das auch in Verbindung mit dem Sabbattag. Und da lerne ich für mich jetzt, dass der Sabbattag auch ein Tag ist, wo ich zurückblicke, was Gott für mich getan hat. Also ich denke am Sabbat zurück an meine Erlösung.
Und dazu wirst du hier aufgefordert, nicht? Sie mussten zurückdenken an die Erlösung aus Ägypten. Und der Sabbat wird also zu einem Tag, Gedenktag meiner Erlösung. Und die Erlösung erfahre ich dadurch, dass ich in meinem Leben merke, dass Gott wirklich mir gegenübersteht, mich anschaut, mich umarmt und mir meine Sünde vergibt. Darf ich das so ausdrücken? Das ist Erlösung. Dass er mir meine Sünde vergibt. Der Sabbat zum Zeichen, dass Gott mein Erlöser ist. Das heißt, wenn ich den Sabbat halte, bedeutet das, ich wende mich an den Gott, der mich befreit hat.
Ja. Und Israel war ja 400 Jahre vorher, etwa 400 Jahre in Ägypten gewesen. Die letzte Zeit zumindest in strenger Knechtschaft, in Sklaverei. Und wie wir dann sehen in der Geschichte mit dem Manna, mussten sie den Sabbat neu kennenlernen. Sie haben ihn offenbar durch diese ständige Plackerei in Ägypten nicht mehr halten können und haben ihn ganz vergessen. Wenn Sie jetzt den Sabbat halten, würden Sie damit jedes Mal daran erinnert werden, dass Gott Sie befreit hat aus genau dieser Sklaverei, also wirklich dieser körperlich erfahrenen Sklaverei durch diese Arbeit, und würden sich damit auch bewusst machen, was hier vorher in Vers 14 steht, dass es eben eine Zeit geben muss, die für jeden gilt, das mal frei ist. Ich schätze, dass man einfach in der Gefahr steht, sich selbst einen Tag freizunehmen, aber die anderen dürfen die Arbeit machen, die ansteht. Und dass Gott hiermit klar machen möchte, an einem Tag, einmal in der Woche, sind alle gleich. Egal, mit wem wir es zu tun haben, bis hin zum Vieh, bis hin zu dem Fremden, der in meiner Stadt wohnt, der meine Religion nicht hat, der den Sabbat für sich vielleicht nicht halten würde, wegen mir wird er nicht arbeiten. Und damit macht er deutlich, ich habe euch von körperlichem Leid und Knechtschaft befreit und genauso auch von der Sündenknechtschaft hin in die ewige Erlösung geführt. Also zwei ganz wichtige Aspekte. Einmal die Schöpfung, bei der ersten Erwähnung der 10 Gebote, und dann die Erlösung von der irdischen Knechtschaft bis hin zur Sündenknechtschaft, hier bei der zweiten.
Und vorhin, René, hast du den Text aus dem zweiten Buch Mose zitiert, Kapitel 31. Der Sabbat ist ein Zeichen, dass Gott es ist, der uns heiligt. Und ich möchte das noch gern ein bisschen stärker erklärt haben. Wenn wir von der Erlösung reden, reden wir von der Befreiung aus der Knechtschaft. Und wir identifizieren das mit Vergebung der Sünde. Oder die Theologen sagen dazu Rechtfertigung, nicht Rechtfertigung von dem, was ich gemacht habe durch den Tod Jesu am Kreuz und so weiter. Der Sabbat ein Zeichen der Erlösung, der Rechtfertigung. Und 2. Mose 31, auch ein Zeichen der Heiligung. Bei der Erlösung habt ihr das jetzt sehr schön erklärt, im Zusammenhang mit Befreiung aus der Knechtschaft, Ägypten, Knechtschaft der Sünde. Was ist denn mit der Heiligung gemeint? Kann das jemand sagen, bitte?
Also man merkt ja auch, Sabbat ist ein Tag der Ruhe. Und das ist gerade in der Verbindung mit der Erlösung so wichtig, wenn wir um Rechtfertigung sprechen. Denn es ist ja nicht derjenige, der den Sabbat hält, der sich jetzt selber rechtfertigt, ja, sondern er denkt ja daran, dass Gott seine Erlösung bewirkt, und dadurch ruht er sozusagen in der Rechtfertigung, ja, die er von Gott empfängt. Und das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen, weil ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Gott das extra so hier festhält. Denn so oft wollen wir selber irgendetwas beitragen, dass wir jetzt erlöst werden. Mhm. Und der siebte Tag ist eine ständige Erinnerung darin, dass ich das nicht selber machen kann. Ich muss in diese Erlösung, in diese Rechtfertigung ruhen.
Das ist das Absurde, dass wir gerade als Adventisten uns oft anhören müssen, wir seien legalistisch, also werksgerecht, weil wir den Sabbat halten. Während die anderen sich einfach über dieses Gebot hinwegsetzen, an dem Tag tun, was sie wollen. Aber wir dürfen ja nicht. Eigentlich ist es gerade umgekehrt. Mhm. Wir zeigen jede Woche wieder, indem wir an einem Tag mal nicht arbeiten, keine Werke tun, nichts, womit wir uns was verdienen könnten tun, dass wir darauf vertrauen, dass Gott das für uns tut. Dass wir unsere Erlösung uns eben nicht erarbeiten, indem wir jeden Tag fleißig sind, sondern indem wir ruhen in der Rechtfertigung durch Christus. Wir beweisen eigentlich, dass wir gerade keine werksgerechten Christen sind.
Mhm. Ja, und bitte. Es ist ja in diesem Vers, dass dieser Halbsatz, dass ich der Herr bin, der euch heiligt, was wir vorher gelesen haben. Ja. Das heißt, es ist nicht meine Heiligung, nicht ich heilige mich am Sabbat. Ja, und interessant, ist in der im traditionellen Verständnis sicher oft stark gewesen. So wie ich den Sabbat halte, so ist er heilig. Ja, also ich mache was, sondern Gott macht's. Mhm. Das heißt, hier ist der Fokus auf Gott, der uns heiligt. Mhm. Und auch in diesem Vers, der Gedanke an die Erlösung heiligt uns. Ja, es ist in jedem Fall nicht unsere Arbeit, nicht unser eigenes Gelingen. Mhm. Und weil du gefragt hast, warum der Sabbat und Heiligung, Gemeinschaft mit Gott ist ja das, was uns verändert.
Das ist der entscheidende Punkt jetzt. Denn Heiligung bedeutet ja für uns die Charakterveränderung. Wie geschieht die? Warum ist der Sabbat ein Zeichen für meine Charakterveränderung?
Sag. Und zum Beispiel, Ellen White schreibt das ja auch, wir sollen über Jesus und sein Leben täglich nachdenken, ja, über seine Taten. Warum? Weil das etwas ist, was uns beeinflusst.
Ja. Und das heißt, weil ich am Sabbat bewusst Zeit mit Gott verbringe, genau, hat das einen Einfluss auf meinen Charakter und die Veränderung meines Charakters. Er heiligt uns. Ich habe also jetzt das interessante Phänomen, dass der Sabbat ein Zeichen der Erlösung ist, im Zusammenhang mit meiner Befreiung und mit meiner Charakterveränderung. Und jetzt sage ich so, langsam leuchtet mir ein, warum der Sabbat als Zeichen, das Gott gesetzt hat, so umkämpft ist. Weil das ja eine ungeheuer starke Aussage ist. Eine ungeheuer starke Aussage, die eben ihre Kraft hat und aber dann eben entkräftet auch wird, wenn wir es nicht umsetzen, wenn wir nicht daran glauben. Und das ist halt dann einfach schade. Das heißt, der Sabbat ist mehr als nur ein Gebot. Darauf wollen wir hinaus, nicht? Der Sabbat ist mehr als nur ein Gebot, das wir halt jetzt erfüllen, sondern es ist tatsächlich ein Ausdruck unseres tiefsten Vertrauens, das wir Gott entgegenbringen. Und wir nehmen ihn hier einfach beim Wort, so wie wir vorhin gesagt haben, wir nehmen ihn einfach beim Wort. Er sagt, es soll so sein, wir machen es, weil wir vertrauen, und er soll sehen an unserem Gehorsam, dass wir ihm vertrauen. Das wäre die Idee.
Ja? Trotzdem denke ich, wir haben ja davor darüber gesprochen, dass wir immer Warum-Fragen stellen.
Ja?
Nicht immer eine Erklärung bekommen, aber hier kriegen wir schon ein Stück weit eine Erklärung. Ja. Es ist ja eigentlich nur noch so wenig Vertrauen, dass wir jetzt noch bringen müssten, weil wir ja eigentlich zumindest sehen, was Gott wichtig ist, die Gemeinschaft, die Erlösung, das ist ja alles festgehalten. Und da ist nur noch ein bisschen Vertrauen, das wir noch gegen, also Gott bringen müssen.
Und darum ist die Idee vom Treuetest ja eigentlich ein sehr schöner Ausdruck für das Konzept, weil ja eben, was musst du denn jetzt eigentlich vertrauen? Es ist ja eigentlich toll erklärt. Nur willst du es auch bezeugen? Das ist die Frage. Psalm 92, ein Psalmlied auf den Sabbattag. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken, Lob singen deinem Namen, du Höchster. Des Morgens deine Gnade, des Nachts deine Wahrheit verkünden. Auf den 10 Seiten am Psaltern, mit Spielen auf der Harfe. Denn, Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken und ich rühme die Geschäfte deiner Hände. Psalm 92, ein Psalmlied auf den Sabbattag. Was für ein Sabbatgeist kommt aus diesem Text?
Freude, Zufriedenheit.
Ziemlich stark, gell?
Ja.
Große Freude kommt darüber. Lob singen.
Auch irgendwo für mich klingt das auch sehr, sehr, sehr dankbar. Mhm. Dankbar, dass man diesen Tag erleben kann, dankbar, dass man Gott kennt, dankbar, dass man Gemeinschaft mit ihm haben darf, dass er einen Wert erachtet, Gemeinschaft mit mir zu haben.
Herr, wie sind deine Werke so groß? Deine Gedanken sind so sehr tief. Nicht? Also das zeigt, was wir am Sabbat machen sollen. Nicht? Der Sabbat, wie du schon gesagt hast, René, ist nicht ein Tag zum Ausschlafen, sondern die Ruhe. Das ist eine Ruhe von Qualität, das ist eine Ruhe des Nachdenkens, das ist eine Ruhe der Gemeinschaft. Ruhe von meiner täglichen Arbeit, um umso mehr Zeit zu haben für diesen Gott, der sich uns auf diese Weise nähert.
Mir fällt auf, dass hier ganz stark auch immer wieder die Gerechtigkeit Gottes ein Thema ist. Also die Dankbarkeit und Freude dafür, dass Gott Recht schafft und alle Menschen gleich behandelt und Ausgleich schafft.
Und dass er einen großen Segen gibt, damit sind wir wieder beim Wort Segen, nicht? Wenn ich dann Ende dieses Psalmtextes anschaue. Und selbst wenn sie alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Dass sie verkündigen, dass der Herr so fromm ist, ein Hort und ist kein Unrecht an ihm. Also es geht auch hier wiederum um die Rechtfertigung Gottes. Gott meint es gut mit uns, nicht? Sabbatgemeinschaft mit Gott bringt mich auf die Idee, dass er wirklich gut ist und dass er es gut mit uns meint. Was ist unser Werk? Ja?
Also ich wollte ja gerade noch sagen, mir kommt noch ein bisschen eine praktische, rhetorische Frage. Das erleben wir auch den Sabbat so, wie dieser Psalmschreiber das jetzt beschreibt? Das sind ja fröhliche Worte, also er freut sich ja über den Sabbat. Und oft erlebe ich, dass Leute eher den Sabbat als einen traurigen Tag erleben, einen Tag, wo sie nichts dürfen. Und ich habe mir einfach nur die Frage gestellt, wie kann ich Sabbat anderen Menschen auch weiter vermitteln, dass sie zu einer gleichen Erkenntnis kommen wie hier der Psalmschreiber, dass sie auch sehen, dass dieser Tag so ein Segenstag ist. Weil ich denke, wir tun oft in unserer Gemeinde vor allem den Jugendlichen Unrecht, indem wir mit so viel Geboten und Gesetzen und die zeigen, wie man den Sabbat jetzt halten soll, ohne dass sie es verstehen und dadurch auch nie so ein Erlebnis haben können.
Ja, weil es als Leistung verstanden wird.
Ich glaube, es geht
das, was du vorhin gesagt hast.
Und es geht ums Vorleben.
Ja.
Mein Mann hat einen gut bekannten Freund, Kollegen, der ihn immer wieder beneidet um seinen Sabbat. Ja? Und ich glaube, dass das gut ist, wenn wir einfach unseren Sabbat leben, überzeugt leben und auch das ausdrücken, was wir dran haben. Das ist, glaube ich, die größte Überzeugung der anderen.
Ich glaube, dass wir teilweise das Sabbatgebot falsch angehen. Ich meine, das Interessante ist, wenn du dir das Gebot 1 bis 3 anschaust, da steht es, gedenke, oder du sollst nicht, und ehre Vater und Mutter, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht töten und so weiter. Beim Sabbatgebot steht es nicht. Da steht nicht, du sollst den Sabbat heiligen oder du sollst den Sabbattag halten, sondern gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Und ich glaube, das ist eine ganz andere Ansatzweise, eine Herangehensweise. Und wenn wir unseren Jugendlichen die ganze Zeit vermitteln, dass Gott da sitzt und nur darauf wartet, dass wir den Tag falsch halten, oder wenn wir den Sabbat so verkaufen, wir dürfen da an dem Tag das und das und das und das und das und das nicht, dann machen wir das automatisch schon jedem sehr, sehr deprimierend den ganzen Tag. Ja? Wenn du aber sagst, ich kann am Sabbat so viele Dinge machen, für die ich in der Woche keine Zeit habe, ich glaube, dass da unsere Jugendlichen und Kinder das Ganze in einem anderen Licht sehen werden. Wenn ich meinem Kind sage, du, am Sabbat habe ich 2 Stunden Zeit, wo ich nur mich mit dir beschäftigen werde und wo wir Bücher lesen können, wo ich mit dir spielen kann, das, was ich unter der Woche nicht machen kann aus Zeitmangel, dann wird mein Kind den Tag lieben, weil es gerne mit mir Gemeinschaft verbringen will.
Mhm, ganz klar. Gut, Abschluss. Tag des Herrn. Kennt ihr den Tag des Herrn? Es gibt in der Bibel 2 Texte, die uns klar erklären, was der Tag des Herrn ist. Der erste kommt aus dem Gebot, wir überlesen es immer. Ich gehe nochmal in 2. Mose 20 rein und sage, gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten, alle deine Dinge beschicken. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn. Es gibt in der ganzen Bibel keinen anderen Tag, der als des Herrn bezeichnet wird. Nur den Sabbat. Der Sabbat des Herrn. Es gibt keinen anderen Tag des Herrn. Und die andere Stelle ist im Jesaja, Propheten, im 58. Kapitel. Ich lese sie auch noch. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst, dass du nicht tust, was dir gefällt, an meinem heiligen Tag, sagt Gott, an meinem heiligen Tag. Ja. Und den Sabbat eine Lust nennst und den Tag, der dem Herrn heilig ist, ehrst, so du ihn also ehrst, dass du nicht tust deine Wege, noch darin erfunden werde, was dir gefällt, oder leeres Geschwätz. Das ist immer der Textteil in Jesaja 58, der mich trifft. Leeres Geschwätz. Dann wirst du deine Lust haben am Herrn, und ich will dich über die Höhen auf Erden schweben lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Leute, es geht nicht um die Sache, heilige den Tag des Herrn richtig, sondern den Tag des Herrn eine Lust nennen, den Sabbat des Herrn eine Lust nennen, das schaffst du nur, wenn du gerne Gemeinschaft mit Gott hast. Und weil du gerne Gemeinschaft mit Gott hast, deshalb wirst du im Himmel sein. Manche Leute machen das, wenn du den Sabbat richtig hältst, dann wirst du im Himmel sein. Das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, Sabbat feiern bedeutet, mit Gott zusammen sein zu wollen. Und wenn du das willst, dann wirst du deinen Platz im Himmel haben, denn Gott hat ihn schon hergerichtet für dich. Insofern ist der Sabbat das Zeichen schlechthin. Aber es ist schon den Juden schwer gefallen, das richtig zu verstehen. Das ist ein Jammer. Bitte.
Aber ich glaube, dass der Sabbat auch hier in diesem Vers ganz klar hervorgehoben wird, dass der Sabbat nicht um meinetwillen da ist. Dass ich mich ausruhe und dass ich mir gut gehen lasse, sondern dass ich tatsächlich auch Dinge tue, für die ich vielleicht unter der Woche keine Zeit hatte, um mich um andere Menschen zu kümmern, um anderen einen Gefallen zu tun. Das ist nicht ein egoistischer Selbstzweck, ja, dieser Sabbat, ja, sondern tatsächlich auch für den anderen.
Für den anderen. Und dann reichen wir noch nach diesen einen wunderbaren Vers, den Jesus gesagt hat, nicht? Der Mensch ist nicht um des Sabbats willen gemacht, so quasi, dass wir da das richtig umsetzen, sondern der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht. Das ist auch eine interessante Sache, nämlich, dass Gott uns mit dem Sabbat wirklich segnen will. Und darin liegt die Kraft einer Ruhe, die wir ansonsten, und das möchte ich wirklich bekennen, nicht kennten, die wir ansonsten nicht hätten. Ich danke euch für eure Beiträge, für eure Mitarbeit. Liebe Esther, möchtest du mit uns am Schluss beten?
Gott im Himmel, ich möchte dir so sehr Danke sagen, dass wir dich kennen dürfen und dass du uns dieses Geschenk der Zeit gegeben hast. Diesen einen Tag in der Woche, wo du uns begegnen möchtest und wo du möchtest, dass wir einander und auch uns selbst in einer Weise begegnen, wie wir sonst vielleicht unter der Woche keine Zeit dafür finden. Herr, ich möchte dich bitten, dass du jedem von uns dieses Geschenk jede Woche neu gibst und dass du uns auch immer wieder zeigst, dass wir es brauchen und dass wir dich brauchen. Ich möchte Danke dafür sagen und ich möchte dich bitten, dass wir in unserer Bekanntschaft, in unserem Freundeskreis, durch dieses Halten des Sabbats und durch dieses Haben des Sabbats, durch das Haben dieses Geschenks ein Licht sein können und das weitergeben können, was du allen anderen Menschen genauso geben möchtest. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen. Amen.